aus Liebe zum Backen.
Hallo liebe Freunde, Freundinnen und Hörer und Hörerinnen von Remix. Wir sind's wieder. Heute wieder in altbekannter Besetzung. Ich bin Saphira, mir gegenüber sitzt...
Jason.
Schräg gegenüber sitzt der Unsan.
Und neben mir sitzt...
Adomir.
Der Adomir. Ja, wir sind heute wieder da, haben schön ordentlich gefrühstückt und sind jetzt topfit mit Kaffee versorgt und haben einen wunderbaren neuen Hashtag der Woche. Er ist diese Woche. Unsan?
Da wächst was.
Da wächst was.
Tan, tan, tan.
Was total witzig ist, weil eigentlich gerade alles stirbt und Herbst ist. Aber bei uns wächst was. Hashtag der Woche.
Jo.
Bei Jason wächst jetzt besonders was. Der ist nämlich gerade einen von Anti-Superfoods. Paralinen.
Mhm,
ohne
lecker.
Zucker, aber mit super viel Energie und so. Der Hendrik sagt, wenn man einen davon isst, ist man wie neu geboren. Da wächst was.
Da wächst
was. Oh, oh. Hauptsache nicht mehr Bauch. Ne?
Lassen wir das mal.
Lassen wir das mal.
Ich gehe dann über zu den Trauben. Die sind gesund.
Richtig.
Mhm. Ja.
Ensan, ja? Erzähl doch mal, was machen wir heute?
Also, wie weit hole ich aus? Nicht zu weit wahrscheinlich. Ne?
Ach, do it.
Also, es geht um folgenden thematischen Bogen. Ich finde, und ich glaube, ihr stimmt mir dazu, dass es sehr entscheidend und wichtig ist, was wir uns für Geschichten über uns selbst erzählen.
Ja.
Und dass uns das nicht nur Vision und Richtung für unser Leben gibt, sondern dass es auch ganz viel macht mit dem Lebensgefühl, das man hat und damit, ja, was einen motiviert, auch morgens aus den Federn zu aufzustehen und was mit dem neuen Tag anzufangen. Und dafür sind Geschichten einfach ungemein wichtig. Und es gibt verschiedene Geschichten, die in unserer Zeit dominant sind. Manche von denen gibt es schon sehr lang, manche sind vor kürzerer Zeit entstanden. Und heute wollen wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was denn für uns die inspirierendste Geschichte ist. Und ich würde so argumentieren, dass diese Geschichte gleichzeitig eine sehr alte Geschichte ist, aber auch eine, die sehr viele neue Elemente, zum Beispiel aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und so, integriert, wunderbar integriert. Hm. Und darum geht es bei diesem Hashtag.
Da wächst was.
Ja.
Ja.
So eine Geschichte von irgendwas wächst.
Irgendwas wächst, ja.
Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich immer überlegt, welche Geschichte man sich überhaupt erzählt. Und ich finde das sehr spannend. Ich fange gerade einen neuen Job an. Und es ist sehr interessant, irgendwo hinzukommen und zuzuhören, was sich da für eine Geschichte erzählt wird. Weil das macht ganz viel. Mhm. Und wenn man dann anspricht, welche Geschichte erzählt wird, dann sind manchmal Leute sehr überrascht. Mhm. Und so kann man Geschichten auch ändern. Aber das nur nebenbei.
Ja.
Ja, die Idee kam ein bisschen von einem Video, was der Bruder Rob Bell gepostet hat vor einigen Wochen, Monaten. Nein, ein bisschen jetzt her. Und
wir
zwar ist das.
Rob Bell. Ja. Das fast ist, so gerne wie Pete Rowlands.
Fast so. Ja. Er hat vor Jahren hat er den ersten Teil, auf Deutsch übersetzt, Alles ist spirituell. Das war das erste Video und der hat dann jetzt eben das zweite davon gemacht.
Und das zweite hat er jetzt umsonst zur Verfügung gestellt. Das ist auf seinem YouTube-Kanal frei zu sehen.
Genau.
Sehr empfehlenswert. Everything is spiritual.
Genau. Und das zweite erkennt man daran, dass er eine etwas interessante Tafel vorbereitet hat. Nämlich die ist quasi dreieckig, fängt links mit einer Spitze an und wird dann immer weiter. Tada. Und
da wächst was.
Da wächst was.
Und die Grundidee ist eben die, dass er versucht, so die Erkenntnisse aus Wissenschaft über Kosmologie, also darüber, wie das Universum entstanden ist, dass er das zusammendenken möchte mit Glaube. Ja, also die Kosmologie sagt ja, dass es am Anfang eben eine Singularität gegeben hat, irgendwie so ein Energieklumpen. Dann hat es Puff gemacht, ein Urknall. Und das Ganze hat sich von dahin über Millionen von Jahren entwickelt.
13 Milliarden sogar, ja.
Ja, okay, habe ich also ein paar unterschlagen.
Ja, aber wir sind ganz großzügig. Das ist, das wir sind ist, auch okay, wenn jemand die 7-Tage-Geschichte glaubt.
Ja, aber die Sache ist die, also die kann man ja ruhig glauben. Die Frage ist nur eben, wie man das zusammendenkt.
Ja.
Und ich kenne das eben so, dass beide Geschichten, ja, also die Schöpfungsgeschichte oder eben auch die Geschichte, die Evolution erzählt oder Kosmologie erzählt, dass die in der Christenheit lange Zeit auf Kriegsfuß miteinander waren. Und jetzt eben die Frage, ob man das synthetisieren kann, zusammendenken kann. Und was kann man da vielleicht von Kosmologie lernen?
Ja, und bestimmte Denkvoraussetzungen muss man auch gar nicht für sich annehmen, um trotzdem etwas mit diesen Gedanken anfangen zu können. Mhm. Denn der Gedanke der Expansion, der Zunahme von Komplexität, Tiefe und Einheit, das sind so die drei Schlagworte, die er in seinem Vortrag gebraucht, das ist etwas, was man um sich herum überall beobachten kann. Auch wenn man nicht an Evolution in dem Sinn glaubt oder an Kosmologie in dem Sinn, wie du es kurz erwähnt hast. Ja.
Um das ein bisschen zuzuspitzen, ich glaube schon, dass man da unterschiedliche Narrative rauslesen könnte, wenn man denn will. Ja, dass man eben sagt, die eine Geschichte, die sozusagen mit der Kosmologie geht, das ist diese Geschichte, es fängt vom Primitiven an, ja, vom Umstrukturierten, vom Chaotischen und entwickelt sich höher. Und dann könnte man ja eben auch sagen, okay, dann heißt es vielleicht, dass unsere Welt, überspitzt gesagt, vielleicht besser wird oder eben komplexer, mehr Leben entsteht. Oder man geht eben hin und konstruiert aus der Bibel eben eine Geschichte, die genau gegenläufig ist. Wo man eben sagt, die Bibel fängt damit an, ein perfekter Zustand und dann kommt der Fall. Und dann ist alles eben unperfekt. Und die Welt wird nie wieder zu diesem perfekten Zustand hinkommen, sondern gegebenenfalls wird sogar alles nur noch schlimmer.
Bis Gott eingreift und dann puff,
mit was Neues macht.
Neuen Knall ist dann wieder alles perfekt.
Oder uns ganz woanders hinbeamt.
Da wächst gar nichts, ne? Ja. So eine Herbstgeschichte.
Ja, also...
Ja, ich glaube, die meisten Christen, die ich kenne, würden das nicht zustimmen mit dieser Darstellung. Das ist genau das, was viele Leute auch verstehen, dass Jesus gekommen ist um die Wiederherstellung, aber der Schöpfungs einzuleiten. Und das wächst durchaus was, auch in dieser Welt und Schau. Es wächst was Neues, neues Leben, eine neue Geschichte. Also von daher überhaupt nicht, deswegen heißt das Evangelium die frohe Botschaft. Ja. Ne? Das ist Hoffnung da, es ist Leben auch da.
Also aber die Hoffnung ist oft nicht komplett für dieses Leben und für diese Welt gesehen. Also ne, klar, hoffen viele, dass was Neues entsteht und sehen das auch, aber... das als große Gesamtgeschichte sehen, haben, glaube ich, viele Schwierigkeiten mit, weil viele gehen davon aus, es geht hier nur bis zu einem gewissen Punkt und Vollendung gibt es nur im Himmel. Und hier gibt es halt eben nur ein bisschen was Positives, weil Jesus war ja da. Aber es ist nicht die grundsätzliche Geschichte zu sagen, wir gehen halt eben in eine sehr offene Zukunft in eine positive Richtung.
Ja, also ich würde zustimmen, da hast recht, aber für mich ist auch sehr stark auch geprägt von diesem Verständnis, es gibt so einen Teil der Schöpfung, der in dieser Wiederherstellungsschiene drin ist und das fängt hier an, aber es wird im Himmel dann letztendlich vollendet und ein Teil der Schöpfung, die einfach rein verloren ist und die gar nicht in dieser Wiederherstellungsschiene drin ist. Mhm. Also diese Trennung der Welt zwischen die jetzt auf dem Weg der Wiederherstellung sind und die nicht sind. Und investieren an die nicht sind, ist ein, du musst jetzt da investieren, wo die Wiederherstellung auch stattfindet. Deswegen, du arbeitest in der Gemeinde unter die Christen, die auf dem Weg der des Himmels sind. Ne? Da, ist die, da ist die spirituelle Arbeit. Der, in der anderen gehst du nur, um zu missionieren.
Das heißt, manches wird wiederhergestellt, vieles nicht.
Vieles nicht. Und du gehst dort...
Was total unbiblisch ist.
Ja, also, ja. Also. Ja, aber das ist die Weltanschauung, mindestens die ich, mit der ich groß geworden bin, in der christlichen Szene, war wirklich diese. Nein, du gehst in die verlorene Welt, um sie in den nicht verlorene Welt hineinzuholen. Das heißt, du holst die außerhalb der Gemeinden in die Gemeinden hinein. Ne? Und das ist so die Idee, ne? die dahinter steckt. Deswegen glaube ich schon, dass die Geschichte aus der Perspektive von, von wenn nicht drin ist, ist einfach düster.
Also bevor Rob Bell anfängt, die Tafel mit seinem Edding zu bemalen, das muss man sich echt optisch vorstellen, Leute, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da ist ein dunkler Hintergrund und vor diesem dunklen Hintergrund diese weiße Tafel, riesig groß, und er schnappt sich dann irgendwann ein Edding und fängt dann an, da von links angefangen zu malen auf dieser Tafel, sehr spannend. Also bevor er damit anfängt, redet er allgemein über dieses Thema von großen Geschichten. Und eine Geschichte, die er da anführt, die nicht diejenige ist, die ihn inspiriert, aber das wäre dieses stammeszentrierte Denken. Also unsere Gruppe steht da im Mittelpunkt und unsere Gruppe ist diejenige, die auf der richtigen Seite steht. Und unser Ziel ist es, entweder Leute mit reinzubringen in unsere Gruppe oder den Rest entweder platt zu machen oder zu ignorieren. Also das ist eine sehr, sehr alte Erzählung, eine sehr alte Geschichte, die aber wahrscheinlich heute noch immer zu beobachten ist. Und vielleicht gibt es sogar, dass sogar in manchen Teilen des Christentums immer noch eine ähnliche Art des Denkens, dass unsere Art und Weise, unser Weg, unser Gott, unser Stamm der richtige ist. Und das ist das, was dann in, also in deinem Vokabular wiederhergestellt wird.
Ja.
Und der Rest dann halt leider nicht. Pech gehabt.
Ich glaube, dass man, wenn man darüber redet, dass das Glaube von Kosmologie lernen kann, ich glaube, dass man da auch durchaus Ansatzpunkte finden kann. Ne? Weil die Frage ist ja die, ne, hat es früher einen perfekten Zustand gegeben, von dem alles dann abgefallen ist? Und ich glaube, dass, dass zumindest die Schöpfungserzählungen in der Bibel ein anderes Bild zeichnen. Die zeigen eben nicht etwas, was fertig ist, was perfekt ist, von dem man nur noch, also wenn man es weiterentwickeln würde, dass man das dann nur noch verschlechtern kann, sondern das ist ja eher, es ist ein perfektes Potenzial. Und in dem Moment, wenn dieses Potenzial freigesetzt wird, dann kann ganz, ganz viel entstehen. Das ist ein Garten. Ja? Das ist, da werden Früchte, die sich vermehren und so weiter. Und der Garten soll bebaut werden und so weiter und soll bewahrt werden. Ja, das heißt, da ist auch schon mitgedacht, auch eben so eine Chaossuppe, ne, in den ersten paar Versen der Bibel. Und diese Chaossuppe, die ist eben dafür da, damit irgendetwas entsteht.
Ja.
Ich selber finde da aber auch schon wieder ganz, ganz spannende Implikationen, weil was ist, wenn man einem Menschen sagt, pass auf, du bist ein Bündel von chaotischem Potenzial. Da kann noch was draus werden. Das ist was anderes, als wenn ich sage, pass auf, Adam und Eva sind irgendwann mal in Sünde gefallen und jetzt ist eben deine ganze Existenz gefallen. Und das ist das Gespräch, was wir führen. Also ich finde, das eine inspiriert mich sehr, das andere finde ich schwierig.
Ja, aber ich fand es interessant, auch die Analogie, den Garten Eden als diese Ursuppe zu verstehen. Also wo die gesamte Potenzial auch da ist.
Ja, das ist der erste Vers der Bibel, ne? Der Geist Gottes.
Der über den Urwasser schwebt.
Über den Tuwa-Wu. Ja. Also schwebt eigentlich nicht.
Vibriert.
Also schlägt mit den Flügeln quasi. Ja.
Genau. Und da aber so einfach diese Gedanken, okay, die ganze Potenzial ist da.
Ja.
Die ganze Potenzial für sowohl für das, was mit in der Welt entstehen kann, ein Gutes, die Früchte, die du da im Garten auch machen kannst, als auch die ganze Potenzial in das, was in der Beziehung mit Gott, ich glaube, da das ist interessant auch, das zu verstehen, dass diese Beziehung mit Gott, auch wenn sie da ein perfektes Potenzial auch dargestellt hat, sie war nicht vollendet. Also ich glaube, dass die Neugier von Adam, wer Gott ist und so weiter, die war da auch da am Anfang. Hm. Und wie das Leben funktioniert, die war da auch am Anfang. Na, also die dazu geführt hat, auch dass, dass er da sich gefragt hat, wie wäre wenn. Also die waren viele unbeantwortete Fragen auch am Anfang in der biblischen Geschichte auch da. Also ne, ich glaube, das bestätigt auch nochmal diese Verbindung. Es ging nicht um einen perfekten Zustand, die vollkommen vollendet war, sondern es ging um einen Zustand, wo die Gesamtpotenzial noch zur Verfügung stand für das, was entstehen konnte. Ne? Mhm. Und dann würde ich nochmal auch diese andere Aspekte auch. Die Kosmologie betrachtet das Universum als Ganze. Mhm. Und als alles, was es gibt, ist ein Teil dieser Universum. Und ist ein Teil dieser Entwicklungsprozesse, oder, ne, die da sind. Und ich glaube, da liegt für mich auch die Schwierigkeit. Ab dem Moment, in dem wir glauben, es gibt so ein Universum, der ist auf einem guten Weg, und ein Universum, der ist auf einem schlechten Weg, dass wir jetzt nicht das Universum als Gesamte betrachten, ne, und sagen, Gott hat einen Plan für das gesamte Universum. Hm. Ich glaube, da fangen wir an, ein bisschen auseinander zu driften. Hm. Und das ist schwierig, weil ich verstehe, die verloren, nicht alles, was passiert, ist gut. Hm. Nein, nicht alles, was passiert, ist lebensbejahend. Es ist positiv. Ne? Spricht jetzt das, was wir jetzt heute auch in der Welt auch sehen, mit Menschen, die geköpft werden von anderen oder getötet werden. Mit den ganzen Böse, die wir erleben, auch in der Welt. Das ist definitiv klar, dass nicht alles, was passiert, gut ist. Aber es ist, ich frage mich jetzt einfach, ob wir gerade auch in unserem Mosaikverständnis hier vor Ort, sehr stark auch von der Kosmologie auch profitieren, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott in ein Gespräch ist mit allen Menschen auf diesem Universum, alle Lebewesen, alle Atomen und alle, auch in der Quantenwelt, ja. nicht Gott entfliehen kann.
Ja. Ich würde vorschlagen, lass uns kurz einmal ein paar Dinge besprechen, die... was die Kosmologie angeht, weil ich glaube, da geht Rob Bell auch drauf ein. Mhm. Vielleicht, dass wir kurz über diesen Begriff Emergenz reden und dann gucken, was sind dann die theologischen Implikationen. Und dann kommen wir, glaube ich, eben zu diesen Fragen. Ne? Was heißt das, dass Gott mit einem Menschen im Gespräch ist? Ja. Insofern, kannst du mal kurz erklären, Emergenz, was meint das?
Emergenz beschreibt dieses Phänomen, dass sich... aus dem Zusammenspiel, man könnte fast sagen aus der Kooperation von Elementen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe oder Entwicklungsebene, dass sich neue Eigenschaften herausbilden und Strukturen, die quasi eine neue Ebene erschaffen. Und dies, auf dieser neuen Ebene entstehen neue Eigenheiten, die vorher nicht da waren und die sich auch nicht restlos kausal erklären lassen aus den Einzelelementen. Ne? Das heißt, bei der Entwicklung entsteht Neues. Und das Neue beinhaltet zwar auch das Alte, geht aber über das Alte hinaus und kann nicht allein durch das Alte erklärt werden oder jedenfalls nicht restlos.
Es ist diese Geschichte mit eine Menge ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Ja, das ist Birgers, Birgers Verständnis von Band.
The power of the band.
The power of the band.
Du hast vier Musiker, die alle zusammen, ja... Ganz nett. Aber wenn sie in einer Band zusammen sind, dann sind sie mehr als die Summe der vier Einzelteile.
Ja, genau.
Und es kommt etwas zusammen, was bombastisch
ist. Und das ist Birgers Verständnis von Spiritualität. Das ist Emergenz par excellence.
Ja, genau. Birger ist auch so weise.
Ja, das stimmt schon. Ja, und das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Wenn man diese Emergenz und diese Entwicklung betrachtet, dann kann man das runterbrechen auf drei verschiedene Komponenten. Nämlich zum einen, dass Komplexität zunimmt in dieser Entwicklung. Ne? Das heißt im Prinzip, das, was vorher gewesen ist, das wird transzendiert. Und das zweite wäre, dass die Tiefe zunimmt bei dieser Entwicklung. Das heißt, auf der neuen Entwicklungsstufe, da gibt es noch die ganzen vorangegangenen Entwicklungsstufen. Ne? Das heißt, die sind damit beinhaltet, die sind damit integriert. Das heißt, transzendieren und integrieren ist mit den ersten beiden Komponenten abgedeckt.
Ja, alle Bandglieder sind immer noch in der Band. Ne?
Richtig, ja. Und die sind auch alle noch vollständig da. Und das, was am Ende rauskommt, ist nicht auf jeden Fall nicht kleiner als die Summe der Einzelteile, aber eben auch die Summe der Einzelteile und etwas darüber hinaus. Hm. Und das Dritte wäre, das finde ich sehr spannend, die Zunahme von Einheit.
Ne? Wir verschmelzen. Oh, das hat Birger auch immer.
Birger ist sowas von präsent hier.
Das, das hat auch immer etwas.
Man könnte jetzt sagen, dass unsere kreative Sparte von Mosaik, unsere musikalische Sparte, unsere Theologie viel mehr beeinflusst hat, als wir bis jetzt wahrgenommen
haben. Ja, das stimmt. Ich hätte ein anderes Beispiel, das Rob Bell selbst anführt in diesem Video und das nicht... Das aber passt zu dem, was Birger über die Band meint. Vogelschwärme. Sind das Stare? Ich weiß nicht. Also es gibt...
Ich muss leider eine total unpassende, aber so lustige Geschichte erzählen, ja, weil ich sonst platze. Ich habe gestern mit Noah gespielt. Und kennt ihr das, wenn man auf dem Rücken liegt? Und
Noah
das,
ist mein Sohn.
Genau. Und dann das Kind so mit den Beinen so hochhebt.
Ja.
Und er, ich fliege. Und dann... Ich bin ein Schmetterling. Es tut mir leid, ich muss das einmal erzählen, weil ich das so geil finde. Ich bin kein Vogel, ich bin ein Flugzeug. Nein, ich bin ein Schmetterling. Okay, jetzt darfst du mir deine Vögel erzählen. Tut mir leid.
Ich glaube, bei Schmetterlingen ist das nicht der Fall. Schade. Okay, also es gibt bestimmte Vogelarten, wenn man die beobachtet, die fliegen ja im Schwarm. Und teilweise auch sehr, sehr eng beieinander. Ne? Und es wirkt so, als wäre das ein riesiges Ganzes, weil die wechseln alle gleichzeitig die Richtung, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Und da kann man sich ja die Frage stellen, welcher Vogel gibt da eigentlich die Kommandos? Auf welchen Vogel hören da alle anderen? Aber so ist es ja nicht. Sondern aus dem Zusammenspiel der einzelnen Vögel entsteht so etwas wie ein kollektives Bewusstsein oder ein Verstand, was nicht aus der Summe der Einzelteile selbst zu erklären ist. Also das wäre so ein bisschen eine Veranschaulichung dieses Phänomens aus der Vogelwelt. Sehr spannend.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll Emergenz quasi den Mechanismus beschreiben. Also Evolution habe ich früher in der Schule immer gelernt, eine Mutation und Selektion. Aber Emergenz ist, glaube ich, jetzt nochmal eine neue Idee, die dazukommt und diesen Prozess der Höherentwicklung besser beschreiben soll. Ja, und für mich war nämlich immer die Frage Evolution, wenn ich nichts habe, wenn ich irgendetwas Unstrukturiertes habe, wie soll dann, ohne dass es einen Gott gibt, der das Ganze ordnet, wie soll da was höher entstehen? So, Emergenz ist, glaube ich, eine Sache, die die Wissenschaftler damit in das Gespräch reinbringen. Hm. Rob Bell kommt jetzt dann noch dahin und sagt, alles ist spirituell. Hm. So, also das heißt, da gibt es irgendetwas in der Natur, in der Kosmologie, was ansprechbar ist, sage ich jetzt mal, für eine Höherentwicklung. Hm.
Ja, und da unterscheiden wir uns, oder lass mal sagen, ergänzen wir uns mit der Kosmologie, weil der Kosmologie versucht, das alles ohne Gott zu verstehen, ne? Also einfach aus materialistischer Betrachtungsweise, ne? Also das heißt, und wir bringen diese Komponente auch hinein, dass wir glauben, dass es eine Fingerabdruck Gottes existiert in der Gesamtschöpfung, die dazu führt,
ja,
dass uns irgendwo hinzieht, dass es dazu führt, dass irgendwas wächst. Oder wieder? Da ja. Wächst was.
Da wächst was.
Da wächst was. Hashtag der Woche.
Da wächst was.
Ja, aber spannenderweise ist es so, das ist ja keine so Einheitsfront unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Nee, ja.
Es gibt durchaus viele, die auch gerade durch diesen Ansatz wechseln vom Materialismus im strengen Sinn. Ne, also die sehen zum Beispiel, egal ob es Evolutionsbiologinnen und Biologen sind oder Quantenphysikerinnen oder Kosmologinnen, viele von denen erkennen auf einmal, okay, durch diese Phänomene ist das für mich nicht mehr reduzierbar, alles nur auf Materie und sonst nichts, sondern da muss es noch andere Faktoren geben. Also das ist auch eine spannende Entwicklung, gerade in der modernen Naturwissenschaft, dass das für viele Leute der Zugang ist, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sagen, dieses Reduzieren des Weltbildes funktioniert nicht. Und das finde ich auch sehr spannend. Und da gibt es auch viel Potenzial für Begegnungen zwischen Religion und Theologie und Wissenschaft.
Ja, und jetzt im Sinne von unserem Podcast, das ist genau da wo die Prämisse auch war, zu sagen, was können wir auch als Christen davon lernen. Ne? Mhm. Und für mich ist definitiv dieser eine Aspekt, dass dieser Unterschied für mich, dass es macht das zugänglicher, dieser Unterschied zwischen dem klassischen Darwinismus über die stärkere Frist der Schwäche und deswegen entsteht die Evolution, weil nur die Stärke miteinander paaren, um sozusagen um noch eine stärkere Nachkommen zu bringen und so weiter. Und das war immer so ein bisschen hart und ein bisschen einseitig.
Ja.
Und ich glaube, dieser Aspekt, die wir jetzt hier betrachten, die unterscheidet auch von der individuellen zu der kollektiven Entwicklung. Und da sehe ich, da kommen dann andere Komponenten dazu. Das ist nicht der Stärke des Individuums, sondern die Stärke des Kollektivs.
Und Darwin hat ja gar nicht so sehr betont übrigens, dass der Stärkere gewinnt im Laufe der Evolution, sondern er hat betont, dass die Anpassungsfähigste gewinnt.
Ja, das ist eine Übersetzungsfrage, im Englischen, Survival of the Fittest.
Genau, und also es ging um Anpassungsfähigkeit und unter Anpassungsfähigkeit fällt auch Kooperationsfähigkeit zum Beispiel als sehr wichtige Komponente in der Evolution, die auch neuerdings immer mehr hervorgehoben wird. Ne? Es ist zum Beispiel auch, das kannst du auch sehen in der Wirtschaft zum Beispiel, in modernen Gesellschaften. Es gibt ja dieses Modell, dass Unternehmen zum Beispiel ihre Mitarbeiterinnen belohnen, mit, ne, also
Unternehmenanteil,
Anteil am Unternehmen und so, und oder dass die irgendwie Gewinne mit ausschütten und so weiter. Mhm. Und man hat festgestellt, das motiviert nur bis zu einem gewissen Grad, und wenn es darüber hinausgeht, dann demotiviert das eher anscheinend, weil die Leute eigentlich Motivation schöpfen wollen aus sich selbst heraus, nicht durch äußere Anreize, weil dieser Kooperationswillen anscheinend eigentlich intrinsisch in uns verankert ist. Auch evolutionär bedingt anscheinend. Und das finde ich ganz spannend.
Ich finde das ganz schlimm.
Wieso?
Weil mein ehemaliger Chef von der Fortbildung zurückkam und gesagt hat, Geld ist so gut wie gar nicht motivierend. Es ist Transparenz und Wertschätzung.
Und Partizipation.
Wurde dann der neue Running Gag, weil wir alle dachten so, Dude, wir verdienen so wenig. Für uns ist das extrem motivierend.
Also das ist nochmal eine andere Frage von Gerechtigkeit und Verteilung von Wohlstand und so. Das ist
ja, aber es gibt tatsächlich Studien, die das unterscheiden. Also Geld motiviert bis auf einen gewissen Grad und dann ab diesem gewissen Grad nicht mehr.
Ja, weil man sich dann auch nur noch käuflich fühlt, ne? Weil da möchte man auch irgendwie auf anderen Ebenen und, halt eben...
Und dieser Grad unterscheidet sich auch nach Beruf. Also zum Beispiel... Wenn du einen reinen manuellen, handwerklichen Beruf hast, auch wo das reine Produktion wenig Kreativität gefragt ist, das heißt die klassische Massenfertigung, da spielt Geld eine große Rolle. Mhm. Das heißt, je mehr du da einschüttest, desto wächst die Motivation der Einzelnen, diese Fließbandarbeit zu machen. Aber auch da hat es Grenzen, nur die Grenze ist eine andere, als wenn du in einem kreativen arbeitet, wo sehr viel Kreativität und eigene Initiative auch gefragt wird, dann ist die Grenze auch eine andere.
Ja. Ja. Ich würde nochmal auf diesen Gedanken spirituell, ist alles spirituell zurückkommen wollen. Mhm. Und zwar, also in der Metaphysik, nicht Metaphysik, in der, ich habe vergessen, wie es heißt, jedenfalls, es gibt eben mittlerweile naturwissenschaftliche Strömungen, die darüber reden, dass es eben nicht nur diese typische Materie gibt, so wie wir uns das eben vorstellen, sondern dass Materie irgendwie auch spirituell ist. Das wären jetzt meine Worte. Aber dass es... Ich könnte den Theologen lieber... Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also, ich nehme Walter Wink. Walter Wink sagt, dass diese Welt eine sichtbare und eine unsichtbare Innenseite hat. Und dass diese unsichtbare Innenseite, dass das irgendetwas ist, was man vielleicht spirituell nennen kann. Und damit sagt er eben, also...
Und dass alles miteinander verwoben ist, ist das Wichtigste.
Ja, das kommt damit zu. Also mit anderen Worten, ich glaube auch, ich sag mal so, die Prozessphilosophie von Whitehead geht in diese Richtung, dass man sagt, alles in dieser Welt hat eben einen Pol, der irgendwie materiell ist und einen Pol eher spirituell, wo Gott sozusagen anknüpfen kann, in meinen Worten, um die Schöpfung in eine höhere Entwicklungsstufe zu locken.
Genau, und ich glaube, da ist die Anknüpfung zu dem Beispiel, die uns dann auch gebracht hat. Ne? Also, dass wir einerseits, ja, wir müssen essen, wir müssen trinken. Das Materielle ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist wichtig, dass wir genug verdienen, auch als Sozialarbeiter, dass du jetzt da wirklich das hast, was du brauchst zum Leben. Also der materielle Teil ist wichtig. Ja. Es ist nicht unwichtig, es ist wichtig. Aber dann kommt die andere Teil. Es gibt so einen Teil, der mit Geld, mit Brot und Wasser nicht genügen ist. Ne? Das ist dieser Teil von dir, und da wird dann in den ganzen Fortbildungen auf diesen Teil angewiesen, die Identifikation, die Motivation, die du hast, die Partizipation, die Mitbestimmung, also diese kollektive Komponent, wo du in Harmonie oder mindestens als ein integrativer Bestandteil eines Ganzen dich fühlst, ja, und deinen Beitrag auch leisten kannst, mit wer du bist, mit das, was du hast. Das ist für mich auch diesen Teil ist da, wo ich, also ich glaube, das ist eher unsere Sprache auch geprägt, auch von Earl McManus, also dieser Fingerabdruck Gottes erkennen. Das heißt, es ist diesen Teil, wo wir merken, da ist was, was uns antreibt für mehr.
Ja. Und dieses Mehr, um nochmal das dritte Schlagwort von Bell aufzugreifen, also Richtung Einheit. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man sich das auf atomarer oder molekularer Ebene ansieht, ne, Atome verbinden sich mit Atomen und die ähneln einander in Substanz oder Wesen oder was auch immer und verbinden sich zu etwas Komplexerem, das sind die Moleküle, und dann passiert das auf der Ebene auch wieder. Das heißt, Verbindungen miteinander ermöglichen erst, dass eine höhere Komplexitätsstufe erreicht wird. So. Das heißt, man könnte so argumentieren, dass die Richtung des Universums hingeht zu, die Einzelteile werden Teil von etwas, das größer ist als sie selbst. Mhm. Und dass, wenn wir Menschen das spüren, dieses Bedürfnis, dieses spirituelle Bedürfnis, Teil von etwas zu sein, das über uns selbst hinausgeht, dann ist das etwas, was mit dieser Richtung des Universums übereinstimmt. Das finde ich eine spannende Perspektive.
Ja, es ist sehr interessant. Also diese Aspekte der Kosmologie hatte ich nicht bis jetzt betrachtet. Also dass wir, dass das Universum zur Einheit führt. Weil diesen Teil hatte ich schon in der christlichen Glaube auch von Anfang an auch erkannt, dass wir eingeladen sind, ein Teil von etwas zu sein, was universelles ist, was größer ist als einzelnen Christen oder einzelnen Weltanschauungen oder Philosophie, die eine Universalität in sich hat, und dass das ist die Einladung, die wir jetzt auch haben, diese Anziehungskraft. Das hatte ich schon verstanden. Aber ich fand es ja spannend zu überlegen, dass die Kosmologie auch so ein ähnliche. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erklären.
Ja, ich meine, stell dir vor, und das sagt Rob Bell da auch, stell dir ein Atom vor, das sagt, ich verbinde mich nicht mit anderen Atomen, das ist blöd. Das gibt es nicht, sondern die fundamentale Richtung ist, die Geschichte des Kosmos geht hin zu Verbindung, immer mehr Verbindungen. Und dass dadurch etwas Spannendes, Neuartiges entsteht.
Da wächst was.
Aber wir Menschen haben die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden.
Ja, wobei auch nur, kommt immer darauf an, auf welcher Ebene. Ja. Das Hauptproblem finde ich nicht, dass sich Menschen unbedingt dagegen entscheiden, sondern dass sie es ignorieren. Da sind wir bei Globalisierung. Hm. Ne? Also man tut so, als wäre man nicht so vernetzt, wie man in Wirklichkeit ist. Ne? Man tut so, als könnte man hier sein Leben führen, wie man will.
Oh, und wir es können hätte wieder keine... zurück zur Provinz und zu unserem eigenen
genau. heimeligen... Genau, und es hätte ja. halt keine Einflüsse
ich so,
ne? auf andere, wie ich konsumiere, ne? was ich mir kaufe, wie ich mit Menschen umgehe oder so, einfach das zu ignorieren, ne? und so zu tun. Es hätte keine Einflüsse. Das finde ich halt... Ne? Gegen manche Sachen kann man sich nicht gegen entscheiden. Das ist einfach so, aber das Ignorieren
ja. ist problematisch. Ja, dieser Ignorieren-Aspekt. Ich habe heute in Düsseldorf gibt es sehr viele Kunstgebäude. Ne? Die ist immer wieder interessant, durch die Stadt zu gehen. Du hast ein ganzes Gebäude ist bemalt mit einem Gesicht oder mit Affen, wir hatten auch, oder mit irgendwelchen Ideen. Und da war einer, die ich heute zum ersten Mal gesehen habe, das war echt interessant. Eigentlich gestern auf dem Weg von Schwimmen, Düsseldorf Strand Richtung Reisholz, habe ich da gesehen, mit ein Gesicht mit so ein Schrift, so ein denkender Mensch, das sah so aus, ne? So ein Mensch, der nachdenkend war, und so ein Schrift: Wer nicht denken will, steig bitte raus. Hm. Also, ich fand es ein bisschen provokativ. Aber es ist echt, also wie du jetzt, was hast du gesagt, die nicht, die das ignoriert, ne? Die Vernetzung ignoriert. Ich glaube, das ist leider auch das, was immer noch sehr viel Gehör in unserer Welt auch finden. Leute, die jetzt wie Donald Trump oder wie andere, die anfangen, als nicht irgendwelche Parolen, Leute zusammenzuführen, die offensichtlich, also jetzt... möchte ich jetzt nicht alle Menschen beleidigen, werde ich aber trotzdem tun, die nicht bereit sind zu denken. Ja. Ein Stückchen weise, die das zu einfach machen.
Ja, und ich finde auch spannend, gerade wo du Trump sagst, es gibt ja diese Denkrichtung, dass man sagt, wir müssen wieder die Verhältnisse wie früher schaffen. Make America great again.
Ja.
Ja, ich weiß zwar nicht... Also oder im Deutschen gibt das ja auch, ne, diese...
Oh, ich mag die Geschichte so gerne.
Welche?
Vom war das nicht Gauland, der das gesagt hat? Ich möchte mal das Land meinen Kindern übergeben, wie ich es von meinem Vater bekommen habe.
Ja, genau.
Ja. So. Ja, das Logik Jahrgang funktioniert nicht jetzt hier in Deutschland, das muss man sagen. In Deutschland funktioniert das nicht. Halt aber in den USA funktioniert das. Mhm. Aus deren Sicht waren die 50er Jahre USA für die weißen Amerikaner ja, great.
Für die weißen Amerikaner, genau.
Das ja, ist es. Für die weißen hetero Amerikaner ja. great.
Und da
ja.
haben wir wieder das stammeszentrierte Denken.
Ja.
Aber
ja,
die spannende Sache ist doch, wenn wir jetzt sagen, okay, dass wir aus der Kosmologie lernen können, Gott ist sozusagen die treibende Kraft hinter diesem Drang oder diese Richtung, sich zu verbinden, weiter zu werden, Komplexität, dann ist doch die Sache, wenn wir sagen, ja, wir wollen wieder zurück zu dem, was war, das ist ja die falsche Richtung. Ja. Das aber ist die falsche Richtung, in der sich das, also das ist genau gegenläufig zu dem, wie sich die Welt entwickelt.
Aber das ist genau Wellen, die ich in der Christenheit total oft sehe. Ne, das ist dieses, ich habe das Gefühl, in ganz vielen christlichen Kreisen, also ich kenne das besonders aus der SND, da ist es, glaube ich, am offensichtlichsten. Da gibt es immer diese Wellen. Es gibt diese, wir müssen uns auf uns besinnen, wir müssen wieder geistlicher werden, wir müssen wieder mehr Tiefe kriegen, und dann gibt es so ganz viele so Retreat-Geschichten und so, wo man sich voll auf sich besinnt, und dann denkt man so, oh nein, und jetzt müssen wir wieder missionarisch werden. Aber es ist immer dieses wieder zu sich, und dann merken, okay, es reicht nicht, dann wieder offen und wieder zu sich. Das hat man ganz oft bei Christen, und dann wird man wieder eng, dann wird man wieder klein, dann wird die Komplexität flößt Angst ein, und dann zieht man sich wieder zurück und geht halt wieder zurück in das Alte.
Ja, aber es gibt da eine Spannung. Diese Spannung ist definitiv immer da, und ich glaube, die ist in jeder Gruppe da. Also nicht nur unter Christen. Diese Spannung zwischen sich selbst finden, Identität bewahren, und auch in jedem Land, in jeder Kultur, ne, gibt es diese das ist eine Spannung. Ne? Neues lernen und das zu behalten, was gut ist. Was für mich interessant auch in dieser Prämisse, also mindestens, lass mal sagen, ein Fehler, die ich sehe, ist, nicht alles, was neu ist, ist besser.
Ja, da wollte ich nämlich genau darauf hin.
Genau, und deswegen...
Hallo? Barney sagt ja was ganz anderes.
Ja?
Hallo, How I Met Your Mother?
Ja, was ist?
Ja, er sagt immer, neu ist immer besser. Ja,
genau. Und leider hat er, leider liegt er dann falsch. Weil,
überzeugt
mich. Da kommt auch die Kosmologie auch da ins Spiel auch, ne? Wo ich jetzt auch noch mal ein bisschen hinterfrage. Also ich habe meine eigene Sicht der Dinge, aber ich stelle trotzdem die Frage, die ich jetzt auch mit ein Gespräch mit Uli Marienfeld hatte. Hallo Uli, was du das hörst.
Hi Uli.
Uli. Dass es in vielerlei Hinsicht heute schlechter ist, als es früher mal war.
Was?
Das war so ein Gespräch. Du, lassen Sie uns noch mal ein bisschen drüber reden. Weil ich glaube, das kann man nicht so einfach abtun. Ich bin ein zukunftsorientierter Mensch. Mhm. Na, und ich glaube, dass wir heute besser dran sind, als es früher war. Aber kann das sein, dass wir auch gute Dinge verlieren? Und ich glaube, das ist offensichtlich, dass es da ständig in Gefahr ist.
Ja, und deswegen habe ich ja auch am Anfang schon erwähnt, dass diese andere alternative Geschichte, von der Rob Bell redet und die ich attraktiv finde, dass die eben nicht nur Neues beinhaltet, sondern dass sie Altes integriert. Hm. Und ich glaube, und das ist ja auch die Idee von Emergenz oder die Idee von dieser Entwicklung, eben nicht, dass die alten Elemente und das, was vorher gewesen ist, ausgeklammert wird und dass es wegfällt und abgeschnitten wird, sondern dass es mit integriert wird. Es geht nicht allein um Transzendieren, sondern es geht gleichzeitig auch immer um Integrieren. Und das ist sehr wichtig.
Transzendieren ohne Integrieren ist aus meiner Sicht, da läufst du in Gefahr, die gleichen Fehler wieder zu machen.
Das auf jeden Fall, und gibt es wahrscheinlich gar nicht wirklich. Also es ist wahrscheinlich eher illusionär, dass sowas möglich wäre.
Ja, und ich glaube auch, dass, ich meine, wir haben einen Planeten, wo es Leben gibt. Wir haben ganz, 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 ganz viel, also wahrscheinlich 99,99% des restlichen Weltalls ist ohne Leben. So, also was ich sagen will ist, das ist...
mindestens den Bekannten.
Vielleicht. Okay, gut. ich gebe das nicht auf.
Ich auch nicht.
Ich bin auch ein Trekkie. Also. Aber okay. Gut.
Aber es ist zumindest, also diese Idee, dass die Kosmologie ganz, ganz viel Neues hervorgebracht hat, aber das Allermeiste davon ist eben nicht Leben. So, und diese wenigen unglaublichen Zufälle oder welche Prozesse man da auch hinter vermuten mag, wo Leben raus entstanden ist, das ist ja eigentlich das Besondere. So, von daher, ich glaube, zu sagen, alles Neue ist gut, nein, das meiste Neue ist leblos. Aber es gibt eben das wirklich Neue, und das ist eigentlich das, was ja besonders ist.
Richtig, dass man kann ja so argumentieren, dass das Neue, von dem du sprichst, das leblos ist, das hat es ja nicht geschafft, auf eine höhere Entwicklungsstufe zu kommen. Insofern, das, was wirklich neu ist, wäre da tatsächlich dieser ganz kleine Ausschnitt des Universums, wo wir spannenderweise mittendrin sind. Und das finde ich halt das Entscheidende. Was fangen wir damit an? Was bejahen wir daran? Ja. Also wenn wir sehen, dass Einsamkeit und Vereinsamung mit das Destruktivste ist, was einem Menschen geschehen kann. Ich glaube, das liegt daran, dass es diesem Strich der Entwicklung quasi, dass es gegen diesen Strich geht.
Ja, Rassismus geht gegen den Strich.
Ja, also Sexismus geht dagegen, Homophobie geht dagegen.
Homophobie. Ausländerfeindlichkeit in irgendeiner Form, ja. Ne? Oder Ethnozentrie, alle Formen von Ethnozentrie.
Ja, alles, was ausgrenzend ist, widerspricht halt dem Gedanke.
Aber andererseits, und da müssen wir auch überlegen, was ist denn mit der Globalisierung? Ne? Das ist eine Globalisierung, die rein materialistische Gedanken ist, geht auch dagegen. Ne?
Ja, klar. Ja.
Dann verlierst du, es ist lieber eine Dorfgemeinschaft, die wirtschaftlich auch da ist, die sich selbst trägt, als eine Globalisierung, die nur die 0,01% der Bevölkerung reich macht und alle anderen versklavt. Ne? Also von daher auch das, nicht alles, was grenzenlos ist, ist gut.
Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass das Dorf in die Vormoderne zurückfällt und kein Zahnarzt hat, der von der Moderne profitiert hat.
Genau.
Und
die Leute, also von daher, die Globalisierung der Liebe ist etwas, was in diese Richtung geht. Also in dem Sinne, es geht mir was an, was mit den Zügen passiert.
Ja.
Dort. Es geht mir was an, was mit den, in Lesbos passiert. Hm. Da mit den Griechen, die da vor Ort sind und diese ganze Tausende von Menschen da aus dem Boot helfen müssen. Und ich stehe hier in Deutschland, es geht mir was an. Und da wiederum ist die Globalisierung wieder, geht in die Richtung, in die richtige Richtung. Ja. Aber hier, eine Frage hätte ich auch trotzdem noch, weil wir haben jetzt erkannt, es gibt Dinge, die gut sind, die neu sind und die gut sind, die dafür, für diese Einheit spricht, für diese Integration und Transzendenz spricht. Aber um unsere Geschichte vielleicht auch rund zu machen, es wäre wichtig für uns als Christen ein bisschen deutlicher zu definieren, ne? Was hilft uns zu erkennen, was für eine Entwicklung ist in eine positive Richtung und nicht? Weil diese Frage habe ich gestellt bekommen. Hm. Weil wenn du jetzt dich nicht so in der Bibel festhält, als sozusagen, es ist nicht da in der Bibel, es ist falsch, es ist da, es ist richtig, und deine Interpretation der Bibel ist, also das ist offensichtlich nicht das, was wir tun. Hier bei Mosaik, wir gehen mit der Bibel aber wir nutzen sie nicht so in dieser Weise, dann wo orientieren wir uns dann, um herauszufinden, was gut ist in dieser Entwicklung und was nicht gut ist? Ich habe meine Antworten, aber ich wäre wichtiger, einfach mal auf eure zu hören. Woran orientiert ihr euch?
Also ich glaube, einmal ist es eben wichtig zu sehen, welche Rolle spielt die Bibel und für mich, beziehungsweise ich glaube, das ist bei Mosaik eben auch Usus, wir sehen in der Bibel eben auch sehr, sehr viel von dieser Progression, davon, dass es eben Fortschritte gibt. Da wächst was.
Ja.
Also da wächst innerhalb der Bibel, wachsen ja auch verschiedene Gedanken. Mhm. Ja, und innerhalb der Bibel sind bestimmte Gedanken auch noch nicht zu Ende gedacht.
Ja.
Ganz unterschiedliche Dinge. Frauenrechte,
ja.
Frauenrechte, ja. Die Gleichberechtigung von Frau ist in der Bibel nicht gedacht, aber es gibt ganz
nicht deutliche, zu Ende gedacht.
Ja, es ist nicht zu Ende gedacht, genau.
Ja. Danke, ja. Es ist da wuchs was.
Ja. Man findet immer wieder einzelne Schritte in diese Richtung, aber es ist eben nicht zu Ende
gedacht. Aber das wächst immer noch was.
Ja, ja, ja. Haben wir gestern bei Trump gemerkt, offensichtlich ist das eben auch in unserer Welt noch längst nicht zu Ende gedacht, beziehungsweise auch noch nicht zu Ende gelebt. Sklaverei ist ein ähnliches Thema. Könnte Safira viel erzählen, die ist ja jetzt Aktivistin bei IJM, ne, die gegen Sklaverei vorgehen.
Yes, Safira!
Wollt ihr ein Armband? Ich habe 6500.
Ich nehme ja gleich alles mit. So, aber der Punkt ist der, das wird in der Bibel nicht zu Ende gedacht. So, und ich für mich würde aber sagen, dass natürlich können wir jetzt diese Linien verfolgen und können auch durch die Kirchengeschichte, durch die Tradition der Christen, können wir durchgehen, können damit ringen und am Ende können wir dann nachvollziehen, okay, diesen weiten Weg ist die spirituelle Tradition der jüdisch-christlichen Religion gegangen. Heute sind wir hier, wahrscheinlich sollten wir in diese Richtung weitergehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass das immer ein Stück weit versuchen sein wird, scheitern sein wird und wir darauf angewiesen sind, dass Gott weiter zu uns spricht. So, hört sich sehr fromm an.
Ja, aber ich glaube, das ist für mich auch das Schöne daran und gleichzeitig auch das Scary, ist, dass wir jetzt keinen fertigen Leitfaden haben. Wir haben eine Richtung. Aber der Rest muss im Dialog mit Gott, mit dem Heiligen Geist miteinander stattfinden.
Aber wir haben schon auch Kriterien.
Definitiv.
Und das finde ich halt eben der wichtige Punkt, sich zu überlegen, dass man an diesen Kriterien festhält. Ne?
Genau.
Also, und die entsprechen eigentlich sehr der Emergenz. Ne? Also wir möchten mehr Tiefe, mehr Verbindung, Liebe. Und was ich persönlich halt total wichtig finde, ist halt eben auch diese, wir wollen auch mehr Komplexität. Ne? Wir wollen, dass es groß wird und nicht klein wird. Wir wollen Unterschiedlichkeit. Und es muss irgendwie brennen. Ich finde Traditionen immer da gut, wo sie halt eben Weitergeben von Feuer sind und nicht von Asche. So, weil das macht einfach einen riesen Unterschied.
Ja. Und ich glaube, du hast auch ein paar Schlagworte, die bei uns bei Mosaik auch eine große Rolle spielt, auch insbesondere das Liebe. Ne? Das ist aktuell diese Serie, die wir haben, Love Wins. Ist, weil für mich eine der Kriterien ist, mit dem wir erkennen können, ob es ein Trend oder eine Idee in der biblischen Richtung, lass mal so ausdrücken, damit es noch deutlicher ist, übereinstimmt, und zwar Liebe. Liebe ist, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, seit Jesus ist, dass ihr einander liebt. Also Liebe ist eine der Anzeichen, die ich sehe. Ne? Der andere für mich ist Freiheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen, sagte Jesus. Also Freiheit, was bringt mehr Freiheit, was bringt mehr Liebe? Das sind zwei große Schlagworte, die aber uns enorm helfen, zu verstehen, ist diese Tradition Asche oder Feuer?
Ja.
Oder ist diese neue Idee Asche, um dein Beispiel zu
geben, oder Wind. Feuer?
Oder Wind. Oder
Treibstoff. Das ist Feuer in Pacht.
Das, genau.
Für dich, Marie.
Ja. Wind, ja. Ah, Wind ist super. Das ist auch unsere Sprache hier. Wind, Feuer.
Na? Ja, und ich finde halt das Spannende gerade an unserer biblischen Tradition, dass die auch, als sie entstanden ist, so neu war. Denn ich habe darüber mal ein Buch gelesen und leider kenne ich den Titel nicht mehr. Ach, verdammt. Egal, aber der, ich finde das bestimmt noch zu Hause. Der Autor hat jedenfalls darüber geschrieben, dass die Hebräer von Völkern umgeben waren, also es zu der Zeit eigentlich nur andere Geschichten gab, da sind wir wieder beim Thema Geschichten, und diese Geschichten waren alle zirkulär. Alle handelten sie von der ewigen Wiederkehr. Das heißt, da gab es keine Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Ja. Und dann kommt plötzlich dieses kleine, versprengte Völkchen daher, das plötzlich daran glaubt, Gott begründet Entwicklung, ruft uns raus aus Ägypten,
ja,
und hin zu einem verheißenen Land, und es geht wohin. Und das war revolutionär, dieser Gedanke, der ist da vorher nie gewesen. Ne? Und ich finde das ungemein anregend und inspirierend. Und deswegen finde ich die biblische Tradition auch so einzigartig. Ne? Also das ist etwas, was nie da gewesen war vorher. Und wo wir uns auch als Christinnen und Christen heute noch, glaube ich, super mit einfügen lassen können. In diesen Glauben, in diese Zuversicht, in diese Hoffnung, ne? In diesen Glauben an Entwicklung.
Ja, und mit Sicherheit gibt es andere Analogien und andere Geschichten, die auch genauso hilfreich sind für andere Menschen. Aber für uns ist definitiv die Geschichte, für mich ist eine der Geschichten, die mich am meisten inspiriert, ist Yama. Und deswegen sind wir jetzt auch da. Denn diese Tradition, aus unserer Sicht, ist das eine Tradition, die wirklich Feuer bringt und nicht Asche, und deswegen halten wir daran auch fest, auch als Mosaik, weil es diese Idee, da ist ein Tisch, und ich mag den Text, den ihr geschrieben habt, ich habe da aber noch nicht auswendig von den Lied, die ihr geschrieben habt, die haben mal. Hast du das auswendig?
Nein, leider nicht gerade.
Ich kann es so grob wiedergeben, also dass es ist ein Tisch, die gedeckt ist für alle. Und alle eingeladen sind, an diesen Tisch teilzunehmen. Und das ist so, jedes Mal, wo ich an diesen Tisch Platz nehme und nehme davon und auch gebe, wie auch immer da ist, erinnert mich wirklich daran, dass das die Richtung ist, dass unsere Geschichte ist eine Geschichte, die für alle Menschen ist und wo alle Menschen Platz an diesem Tisch haben.
Ja, und gerade beim Abendmahl nehmen wir ja von Christi Leib und nehmen das in uns auf und erinnern uns dadurch auch daran, dass wir selbst Teil von Christi Leib sind. Ne? Und gerade diese Metapher von Paulus, ne, dass wir ein Organismus sind, dass wir ein Körper sind, passt wunderbar in dieses Thema rein. Ne? Das heißt, das zeigt uns, dass eben kein Stillstand herrscht, sondern da wächst was. Und dass Komplexität zunimmt. Der Organismus wird komplexer durch verschiedenartige Menschen, die dazukommen. Der Organismus wird tiefer, auch Tiefe nimmt zu, ne? Durch die Integration all dessen, was vorher da gewesen wird.
Ja.
Und es führt idealerweise auch zu mehr Einheit. Das heißt, all diese drei Komponenten sind in dieser Analogie, glaube ich, wunderbar anschaulich. Und deswegen finde ich auch das Abendmahl eins unserer schönsten Symbolhandlungen.
Da wir noch ein bisschen Zeit haben.
Na.
Du nicht.
Macht ruhig. Fühlt euch wie zu Hause.
Wenn du irgendwann weg musst, dann sag, dann geh doch. eine Sache, die ich spannend finde, wo ich denke, da lohnt es sich auch noch drüber zu sprechen. Wenn wir von Kosmologie lernen und sehen, Evolution ist auch immer so ein bisschen Try and Error, ist, also für mich ist das so, dass ich zumindest aufgewachsen bin in einem Bild, auch in einem Gottesbild, wo es darum geht, da gibt es einen fertigen Plan, eine fertige Idee von dem, wie Schöpfung sein soll. Und diese Idee ist uns in der Bibel überliefert und wir müssen das einfach nur noch durch die Zeit retten sozusagen, weil das fertig ist. Versus eben, dass man sagt, okay, wir haben eine Welt, die sich entwickelt. Wir haben auch einen Glaube, der sich entwickelt. Für mich ist die Frage, was für ein Verständnis von Gott steckt dahinter?
Ja, es ist...
ist mal provokant.
Genau, also für mich ist es ein Verständnis von Gott, ein Gott, der uns einlädt in eine Entwicklung. Ein Gott, der... die Entwicklung mag, die das von Anfang an gesehen hat und für gut heißt. Und ein Gott, der nicht überfordert ist mit was nicht entwickelt ist, der nicht überrascht ist für das, was noch nicht das ist, was er hätte. Und ein Gott, der mit dir nicht hundertprozentig einverstanden sein muss, um mit dir zu arbeiten. Weil sonst würde er mit niemand arbeiten.
Aber, ich meine, es gibt verschiedene Richtungen, wo man da hingehen will, gehen könnte. Ich glaube, für mich ist eine wichtige Sache eben auch, wenn wir dann darüber sprechen, dass Gottes Liebe ist sozusagen das, was uns in eine bessere Zukunft, ich sag mal, lockt. Wie können wir damit, können wir in unserem Leben mit Gottes Wirken rechnen? Also worauf sollten wir da Ausschau halten? Was ist das? Wie können wir das übersetzen?
Ja, du hast was ganz Bestimmtes im Kopf. Wieso erzählst du da nicht, was du denkst jetzt gerade? Weil das Gefühl, du willst jetzt eine Frage, eine Antwort.
Die Lehrer, ne? Schlimm, stellen wir eine dumme Frage.
Bis wir haben, was Herr Liesen da wirklich
will. Ja, jetzt diese scheiß Lehrerfrage. Du hast deine Antwort. Nein, also für mich ist der Punkt, ein Gott der Liebe eröffnet eben Möglichkeiten und schafft einen Freiraum. Und hat eben nicht diesen Plan vorweg und sagt, pass auf dein Leben, du solltest diese Person heiraten, du solltest an diesem Wohnort leben und wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr im Willen Gottes.
Soll ich doch mal eine Geschichte dazu erzählen? Mega lustig.
Erzähl deine Abschlussgeschichte.
Abschlussgeschichte, danach hörte keine dummen Geschichten mehr. Ich war mit IJM auf dieser Konferenz und da war tatsächlich eine Frau, großartig, die hörte immer sehr viel von Gottes Plan und Gottes Willen und ihr aktueller Auftrag für diesen Tag war es, einen Rucksack mitzunehmen auf diese Konferenz, weil sie da ihre Wassertasche und ihren ganzen Merchandise-Scheiß reinpacken konnte. Und ich war völlig überfordert damit, dass Gott ihr das gesagt hat und überlegte, ob Gott mir das auch jeden Tag sagt, einen Rucksack zu nehmen. Also einfach diese Idee von... Michael jedes einzelne, ja, das ist wirklich wahr, oder? Und das war ich so, oh ja, das ist auch viel besser für den Rücken. Das ist ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
Ich glaube, das wird ein Thema für einen anderen Podcast.
Die Überforderung.
Ja, die Micromanagement Gottes. Ja. Also diese Idee, dass Gott jeder einzelnen Parkplatz überwacht.
Ja gut, aber das kann man halt eben auch groß sehen. Ne? Also ich finde diese Idee von einem fertigen Plan, finde ich schwierig. Ich mag eher die Idee von, es gibt eine Richtung.
Ja, nicht den fertigen Plan deines Lebens, sondern es gibt Absichten Gottes und Richtungen, in die Gott uns einlädt und lockt. Ja. Ein anderer Gedanke, den ich habe zu dem Thema, ist auch, dass ich glaube, Gott ist gleichzeitig immanent und transzendent, um mal klassische theologische Begriffe zu benutzen. Das heißt, Gott ist ganz hier, aber auch immer über das Hier hinaus. Und ich glaube, auch Liebe ist so. Ich glaube, auch Liebe begibt sich ganz rein in die jetzige hiesige Situation, da wo wir sind, aber bietet auch immer eine oder zieht auch in eine andere Richtung, also weg von dort, wo wir jetzt sind. Also ich glaube, beide Komponenten sind da und ja. Ich glaube, davon können wir auch viel lernen, dass wir halt, wenn wir es mit anderen zu tun haben, nicht das, was da gewesen ist, abwerten, sondern voll ernst nehmen und da, wo sie jetzt sind, also uns voll darauf einlassen und gleichzeitig auch immer vielleicht so ein Fenster öffnen hin zu etwas Neuem, wo es hingehen könnte. Also für mich ist das ja auch mit meinem Gottesbild verbunden als Prämisse für mich als Christ.
Ja, also damit kommst du dann mit der Idee, okay, Gott ist hier und hat was zu sagen zu deiner Hier- und Jetzt-Situation, aber er ist transzendent, damit ist er immanent und dann ist er transzendent, weil er über dein Hier und Jetzt hinaus ruft in was Großes, ne? Ist das, was du sagst.
Ja.
Nee, ich glaube, das sind beide Komponenten sind schon verständlich. Und das zeigt auch nochmal einen Teil des Problems, ist, wenn du diese Transzendenz Gottes nicht nimmst, dann bist du ständig nur beschäftigt mit dem Hier und Jetzt. Oh Gott, soll ich jetzt Trauben oder Orangen kaufen? Oh Gott, soll ich, wo ist mein, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Oh Gott, verstehst du, was meine, hilf mir jetzt hier zu wissen, was ich da, soll ich die Person heiraten oder die andere Person heiraten? Oder, wer weiß ich, oder heiraten ist.
Ernsthaft, da würdest du Gott nicht fragen? Das muss nicht. Okay, Freunde, einfach die Tür zuziehen. Viel Spaß noch. Tschüss, Remix, Leute.
Tschüss,
Sarah. Ich würde Gott schon fragen, Safira, aber ich glaube, Gott würde sagen, könnte passen.
Das
wäre
gar nicht mehr.
Und die, Gott, was ist mit dir? Könnte auch passen. Und damit bin ich da, wo ich war. Aber also einfach dieser Aspekt. Ich glaube, das ist der Aspekt, was für mich auch sehr, sehr schwierig ist in dieser gesamten Reise, ist, dass es, wir alle in unterschiedlichen Phasen sind. Es könnte sein, dass für einen oder andere ist diese Rucksackphase vielleicht auch notwendig. Aber für mich, deswegen bin ich jetzt nicht so sehr daran interessiert, Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen von Menschen abzuwerten und zu sagen, nee, das hat Gott dir nicht gesagt und das hast du dich eingebildet. Das ist ein anderes Gespräch und das bringt uns nicht weiter. Also ich sage das nur, wenn ich merke, dass was eindeutig Destruktives ist, dann sage ich das. Ne? Dann konfrontiere ich das. Ne? Gott hat dir nicht gesagt, du sollst jemanden diskriminieren, hassen und verurteilen, Steine werfen auf jemanden und so weiter. Das ist nicht von Gott. Das sage ich. Ne? Aber über alles andere, Gott hat dir einen Parkplatz gefunden. Ey, schon für dich. Also, aber für mich ist das so, jeder, der in dieser Hier und Jetzt allein Geschichte stecken bleibt, ne? und Gott als ein Micromanager alle Themen meines Lebens für Hier und Jetzt auch sieht, hat etwas Grundsätzliches verpasst, dass Gott eigentlich immer daran interessiert ist, uns in eine Gesamtgeschichte zu führen, die größer ist als unser Hier und Jetzt allein.
Mhm. Ja.
Sondern die Hier und Jetzt von allen anderen Menschen auch.
Ja, das heißt, Gottes bedingungslose Liebe gilt uns nicht nur als Einzelperson, sie gilt für alles.
Ja, nicht nur,
das ist Gottes bedingungslose Liebe.
Gut, nicht nur alle Menschen, sondern auch alles die gesamte Schöpfung. Ja. Ne? Da inkludieren wir auch da auch die Umweltfragen und die unser Umgang mit den immateriellen Dingen und materiellen Dingen.
Ja, und weil sie alles mit einschließt, Gottes Liebe, ist auch Veränderung mit inbegriffen für den Einzelnen. Denn es geht halt nicht nur um das Wohl von jetzt dir und mir, sondern es geht um das Wohl des gesamten Ganzen. Und da ist Veränderung Bestandteil.
Und deswegen,
wir müssen uns bewegen, damit es dem Großen und Ganzen auch...
Ja, unsere Geschichte, wenn wir jetzt so nochmal zurück zu deiner Analogie am Anfang. Unsere Geschichte erzählt uns von einem Gott, der ganz viel Potenzial in seinen Schöpfung gesteckt hat und der nicht zurückdreht und sagt, ja, mach was draus, sondern der mit uns hier drin versucht und ruft und inspiriert und lenkt, damit wir dieses Potenzial erreichen können. Mhm. Und dieses Potenzial führt dazu, dass alle einen Platz haben, da alle angenommen sind und führt dazu, dass das Hass verschwindet und Liebe wächst. Führt dazu, dass Hoffnungslosigkeit Platz für Hoffnung gibt, dass Unterdrückung Platz für Freiheit gibt. Das führt dazu, dass, dass die Kranken geheilt werden, dass sie Hungrige zu essen kriegen.
Schönheit entsteht.
Schönheit entsteht. Mhm. Das ist das. Ne? Und das ist die Geschichte. Und von da hilft mir auch die Wissenschaft, auch diese Geschichte in einen kosmischen Zusammenhang auch zu bringen. Mhm. Aber das ist unsere Geschichte. Wenn wir die Geschichte von Gott erzählen wollen, hier bei Mosaik, das ist die Geschichte, die uns auch inspiriert. Gott ist definitiv nicht ein alter Mann, der im Himmel sitzt und zu uns guckt und sagt, du bist drin, du bist nicht drin. Mhm. Es ist nicht die Geschichte, die wir kennen, ist die Geschichte von einem Gott, der Weg, Wahrheit und die Liebe ist. Der Weg, weil er mit uns hier und jetzt auch ist, da wo where the rubber meets the road, da wo unsere Füße die Erde berühren, da ist er. Die Wahrheit, weil er zu Freiheit führt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Ne? Alles, was versklavt, wird entlarvt in dieser Reise mit ihm. Und die Liebe, weil das ist das Transzendent, das ist das, was alles überdauert, inklusive Glaube wird von der Liebe überdauert oder Hoffnung wird von der Liebe überdauert. Ja, und das ist für mich die Geschichte. Und das ist eine schöne Geschichte. Also nach einem Gott, der so kosmisch unterwegs ist mit uns, mit unserer Schöpfung und die uns zu einer Zukunft auch zieht, eine Zukunft, der komplex und integriert ist, ne? Und der zur Einheit führt. Ja.
Genau. Und schon vor 2000 Jahren hat uns ein Typ namens Christus erzählt, dass Gottes Reich ist wie etwas, das wächst. Da wächst was.
Da wächst. Ja. Ja, schick, wir haben ein bisschen mehr als eine Stunde jetzt. Gibt es noch irgendwas, was wir den Leuten erzählen müssen? Nächste Party am 22. Oktober.
Ja.
Die wird nice. Kommt vorbei.
Ja.
Es gibt ein neues Video für den Konvoi.
Genau. Das ist jetzt auch online, Facebook.
Genau.
Wir werden jetzt zwischen dem 11. November und dem 20. November.
12.
Bis
12. 12. bis 20. November.
20. November werden wir in. Moment, sieht sehr wahrscheinlich aus, dass es Lesbos ist in Griechenland. Werden wir dort auch Leute helfen und dafür ist dieses Video auch gedacht.
Ja.
Dann könnt ihr gerne verteilen, weitergeben.
Das es gibt Leute, die sagen, kann ich Kleiderspenden bringen?
Ja, das können die nicht. Also wir können jetzt keine Sachspenden mitnehmen, weil wir fliegen dahin. Wir haben jetzt hier den 20 Kilo und wir haben mehr als genug, um hinzubringen. Aber was wir brauchen, ist Geld. Das ist das Einzige, was wir uns auch helfen können. Und auch mehr Menschen brauchen wir leider nicht, weil das Team ist schon zu groß. Also wir sind 20 Leute.
Okay.
Und wenn es größer wird, wird es schwierig zu managen, so eine große Gruppe. Also mindestens im Moment brauchen wir tatsächlich nur mehr Geld.
Ja, wer hat 20 Leute gekriegt?
Ja,
Wahnsinn,
es ist
echt krass.
genau.
Ja, es könnten locker mehr sein.
Ja,
Ja.
Es sind einige Leute, die wir jetzt wahrscheinlich sagen müssen, nächstes Mal,
Ja.
weil das ist einfach zu viele Leute geworden jetzt, um das zu managen, ne, in der Location, weil du musst jetzt die Leute auch beschäftigen vor Ort, ne, musst du genau wissen, was sie
Ja, aber auch da, ne,
aufgaben.
man denkt, da verkümmert was, weil der deutsche Diskurs so elend dominiert wird von negativen Stimmen. Aber wir merken, da wächst was.
Ja,
Ja.
ja. Und das ist natürlich immer wieder ermutigend für uns auch nochmal zu sehen, dass das ist, wir sind nicht die Einzigen, die das hören. Es gibt so eine Stimme, der über die, also größer ist als die Medien, größer ist als den Trend, also überhaupt, die da ist und die Leute kommen aus allen möglichen Richtungen. Da sind Muslime dabei, die mitkommen. Das sind auch Leute, die sich selbst als Atheisten betrachten, die aber irgendwie auf die gleiche Stimme hören. Und das ist immer wieder sehr, sehr bereichernd für uns, auch zusammen zu sein. Und in dieser Komplexität, in diesem Gespräch, auch als Community, auch mit den Leuten auch zusammen zu sein, zusammenzuarbeiten und so. Ne? Deswegen die Party wäre auch eine gute Möglichkeit, auch diese Leute kennenzulernen, ein paar andere. Dann könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Das ist der
22. Oktober, meine ich, ne?
22. Oktober, ja.
Genau. Und sonst, es gibt eine eigene Website, beziehungsweise es gibt eine Unterwebsite von unserer Mosaik-Website, wo man alles über den Konvoi
Ja,
nachlesen kann.
Mosaik-Hilfskonvoi, ja.
Genau. Also googelt Mosaik-Hilfskonvoi, dann
Dann
findet
seht
ihr
ihr
alles,
da.
was
Genau.
ihr wissen wollt. Okay. Ja, schick.
Danke fürs Zuhören, Leute.
Genau. Und
Okay.
bis nächste Woche oder so.
Dann bis dann.
Bis
Danke.
dann.